Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich treffe heute das erste Mal auf meinen Chef nach seiner Russlandreise. Roger Köppel war in Moskau mit Viktor Orban auf der Friedensmission, wo er Putin, den russischen Staatschef, getroffen hat. Roger, wie war diese Atmosphäre im Kreml? Wie hast du diese Reise erlebt?
Ja, also Roman, meine Damen und Herren, ich werde das morgen auch in der Weltwoche hier aufzeichnen. Das ist die große Reportage. Ich habe also bis zum letzten Drücker gewissermaßen die Aktualität noch ausgereizt und einen längeren Text geschrieben, weil das sehr interessante Erfahrungen sind. Im Unterschied zu der Reise nach Kiew bin ich jetzt ja nicht über den Landweg nach Russland gegangen, sondern wir sind einfach mit dem Flugzeug sozusagen problemlos, also nicht mit einer 12-13-stündigen Anfahrtsstrecke über löchrigen Autobahnen eingetroffen, sondern eben ganz ordentlich wie mit einem Linienflug in einer ungarischen Militärmaschine, die aussah wie ein normales Swiss-Flugzeug hier, das bei uns auf dem Flughafen steht, einfach grau und innen die Stewardessen mit grünen Overalls. Aber sonst war eigentlich alles gleich, mit der Ausnahme, dass es hinten im Flugzeug war noch ein improvisiertes Minispital mit Wiederbelebungsmaschine. Und ich habe mir dann scherzhaft gedacht und das auch mit einigen Delegationsteilnehmern besprochen, ja, ihr habt einen so hohen Rhythmus und der Viktor Orban sowieso, da merkt man den ehemaligen Leistungssportler, er war ja einmal Halbprofifußballer, da muss man tatsächlich, da kommen nicht alle mit und da müssen vielleicht die einen oder anderen bei diesem Tempo auch manchmal wieder etwas animiert werden. Also Spaß beiseite. Das hatte also auch solche, sagen wir mal, etwas heiteren Facetten. Das Team von Orban übrigens interessant, wie eine Sportmannschaft etwas. Man merkt, dass er eben sehr viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht hat. Er hat mir auch erzählt, wie wichtig der Fußball, der Sport für ihn war als Politiker. Er habe eigentlich alles gelernt über die Politik in den Umkleidekabinen und unter den Duschen, wo er eben vom Professor bis zum Arbeiter, vom Ausländer bis zum Ungarn alle Schichten eigentlich über 32 Jahre kennengelernt habe. Und das sei von unschätzbarem Wert für seine heutige Tätigkeit als Politiker. Dann sind wir angekommen in Moskau, du landest auf diesem Flughafen. Wir stehen dort, ich kann das vielleicht im Bild schnell zeigen. Ist interessant, man steht dann also da auf der Landepiste und natürlich, wie sich das bei solchen Besuchen gehört, wird der rote Teppich ausgerollt. Gibt ein sehr schönes Bild, das unsere Fotografin gemacht hat. Sie sehen das hier, also quasi von hinten, dem Viktor Orban über die Schulter geguckt, auf diesen roten Teppich. Und im Flughafen haben wir dann mussten wir zuerst einen Covid-Test machen, weil wenn du in den Kreml gehst, darfst du nicht eine ansteckende Krankheit haben. Darüber macht man sich ja zum Teil lustig bei uns. Ist interessant, oder? Während ja eigentlich alle Medien jetzt entsetzt sind über Joe Biden, dass der da nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist und sagen, den muss man auswechseln, wirft man Putin vor, dass er schaut, dass er nicht krank wird. Da sieht man auch wieder so eine interessante Facette. Auf jeden Fall ging es mit einem Covid-Test los und dann fuhren wir im Autokonvoi auch in den Kreml, also eben in diese Festung der Macht gewissermaßen im Herzen von Russland, von
Moskau. War das ein eisiges ein eisiger Empfang, wie war so diese Stimmung da? Hat man da quasi ein Unbehagen euch gegenüber, den Westlern, gemerkt oder war das ein herzlicher Empfang?
Überhaupt nicht. Also das war jetzt auch schon am Flughafen, das ging extrem freundlich los. Ich hatte sowieso den Eindruck, bei dieser ganzen Reise, auch mit den Journalisten, mit denen ich nachher gesprochen habe, während der Wartezeit, während der Beratungen von Orban und Putin, dass die richtig froh waren. Es war eine Riesenstory auch für die russischen Medien, dass da ein Vertreter der Europäischen Union kommt, eigens im Flugzeug landet, um mit dem russischen Präsidenten zu sprechen. Haben mir mehrere gesagt, endlich reden sie wieder miteinander, endlich kommt mal einer aus dem Westen zu uns. Redet ihr nicht nur immer über uns, sondern redet ihr auch wieder einmal mit uns. Das wurde als sehr wohltuend empfunden und eben in der im Medienzentrum, es gab da so ein improvisiertes Medienzentrum im Kreml, da waren sehr, sehr viele Journalisten, was zeigt, dass die Bedeutung, die man diesem Besuch beimisst, eine große war. Das ist sozusagen die mediale Seite. Dann vom Atmosphärischen her, Also der Empfang im Flughafen sehr nett. Ich schreibe das auch in meinem Artikel. Ich habe dort den sanftesten Nasenabstrich meines Lebens bekommen, Covid. Also viel behutsamer als das bei uns jeweils, wo sie dir da diesen Stab fast bis an die Großhirnrinde geschoben haben. Und dann ging das natürlich weiter, alles freigesperrt, riesige Autobahnen, Picobello, alles natürlich herausgeputzt. Und da ist mir aufgefallen, die extreme Bautätigkeit, also was da entlang dieser vierspurigen Autobahn oder achtspurig, wenn du beide Richtungen nimmst, was da alles in die Höhe schießt an Gebäuden, topmoderne Businesskomplexe, ähnlich wie wenn man sich vielleicht Mailand nähert oder Stuttgart oder einer deutschen Wirtschaftsmetropole, das ist also bemerkenswert. Und wenn man sagt, ja, die Sanktionen schaden Russland, sie schaden sicher, sie schaden der Währung, sie zerstören etwas die Kaufkraft des Rubel, aber der Binnensektor, also die Binnenwirtschaft in Moskau, in Russland, Entschuldigung, die scheint zu boomen bei aller Vorläufigkeit. Ich weiß natürlich, dass Moskau ist nicht pars pro toto, es gibt natürlich auch andere Gebiete, aber es war doch beeindruckend, wie da eine Bautätigkeit ist. Und dann sind wir eben im Kreml angekommen. Und da ging es einfach immer etwas schnell voran, wenn du da von einem Raum, von einem Korridor zum anderen gingst. Aber die Atmosphäre war jetzt also nicht von sibirischer Kälte geprägt, wie man sich das klischeemäßig vielleicht vorstellt.
Und wie viel Krieg hast du gemerkt auf der Fahrt? Konntest du mit Leuten sprechen? Hast du da irgendwie eine bedrückte, beklemmte Stimmung auch gemerkt? Ist man da quasi?
Nein, aber ich muss auch sagen, wir waren nicht in der Stadt. Also wir sind mit dem Wagenkonvoi direkt in diesen Kreml hineingefahren, also in diese Burganlage, in diese eben Festung der Macht. Das sieht aus, ich habe das auch etwas beschrieben, wie ein, könnte auch ein großes Raubtiergehege sein. Also das ist schon das Machtzentrum im Herzen von Moskau. Ich finde ja auch das Architektonische immer spannend. Also wie repräsentiert sich die Macht in einem Land? Oder was ist da sozusagen speziell, wenn wir das Bundeshaus haben in Bern, auf diesem offenen Platz, diese schönen Gebäude, nicht wahr? Etwas auch schlossähnlich, fast kathedralenhaft. Da wird dann der religiöse, der christliche Bezug betont. In Moskau hast du ja diese Burgfestung, was zeigt, wir sind sozusagen eine auch Garnisonsstadt, nicht wahr? Also in einer Welt der vielen Kriege. Man darf nicht vergessen, Russland ist ja immer wieder überrannt worden, erobert worden von Tataren und von Mongolen und von all diesen Völkerschaften, die da aus der asiatischen Tiefebene gekommen sind. Das merkt man natürlich. Gleichzeitig die extreme kulturelle Prachtentfaltung. Also das sind dann wunderschöne Balle innerhalb dieses Kreml. Es gibt dann auch diese Kirchen, die Basiliken, also der christlich-religiöse Bezug ist da, die Nähe, wenn man so will, der Religion und des Staates, während das bei uns natürlich viel stärker getrennt ist, das ist in Russland nicht der Fall. Also hochinteressant, das fällt mir erst jetzt auf, wenn ich mit dir rede, hätte vielleicht einen Artikel nachher schreiben sollen, nach unserem Gespräch. Und da bist du also drin und es ist also nicht so, dass ich den Eindruck hätte, das ist jetzt eine Belegschaft, ein Land im absoluten Superstress. Also quasi, wir sind da im Krieg, wir pfeifen aus dem letzten Loch, wir hängen in den Seilen, sondern es war so eine professionelle Gelassenheit, war im Grunde zu spüren, auch mit den Leuten, mit denen man reden konnte. Ich hatte da mit einem Pressebeauftragten, konnte ich mich unterhalten, ich konnte mich mit dem Pressechef von Wladimir Putin unterhalten, dem Herrn Peskov, Dimitri Peskov, bekannt auch in unseren Medien, ist der Sprecher des Kreml. Dann hatte ich Zeit für einen kurzen Austausch mit dem Außenminister von Russland, mit dem Sergei Lavrov. Der hat sich gewundert, hat mich gefragt, ja, aber Herr Köppel, Sie sind aus der Schweiz, hat Sie Ihre Regierung überhaupt nach Moskau reisen lassen? Die Schweizer sind ja jetzt neuerdings gegen die Russen. Dann habe ich gesagt, nein, das sei überhaupt kein Problem. Ja, selbstverständlich könne man nach Moskau reisen. Aber ich sei in einem Punkt sei ich einverstanden mit ihm. Ich fände es auch einen außenpolitischen Fehler, dass wir die Neutralität preisgegeben haben. Aber die russische Außenpolitik sei ja auch nicht gänzlich fehlerfrei. Und so hätten wir ja beide Länder die gemeinsame Chance, jetzt unsere Fehler wieder zu korrigieren. Und ich sei da zuversichtlich. Und da auch ein höfliches Gelächter. Ich habe in einer ersten Stellungnahme das ein bisschen heruntergespielt, weil das vielleicht etwas allzu eitel tönt. Aber so muss man sich das vorstellen. Also es war eine relativ lockere Atmosphäre, also überhaupt nicht jetzt, dass man das Gefühl hat, das ist eine Wolke der Angst oder eine Furchtatmosphäre, was natürlich jetzt nicht sozusagen eine Aussage ist über die ganzen Geländekammern des russischen Staates, aber es ist einfach eine Momentaufnahme, ein subjektiver Eindruck. Man hat ja nicht die Gelegenheit, jeden Tag in diesen Kreml-Gemäuern, in diesen übrigens bekannten Räumen, die man in den Fernsehen gesehen hat, diese Palais, diese Saal, das sind alles diese Säle, wo Putin auch im Verlauf des Krieges die Leute empfangen hat.
Das wirkt ja immer etwas steril, wenn man diese Bilder sieht. Du hast ein Alleinstellungsmerkmal, dass du als westlicher Journalist in diesem Kreml bist, musst du schon noch ein bisschen erzählen. Wie ist man dir da begegnet? Hat man dich da quasi konsequent beaufsichtigt, mit irgendwelchen Sicherheitsleuten eskortiert? Wie konntest du dich da drin bewegen?
Erzählen also überhaupt nicht, aber ich war natürlich in dem Sinn schon speziell dran, weil ich kam ja als Teil der ungarischen Belegschaft. Also ich bin sozusagen ein eingebetteter Journalist. Also ich bin aber der einzige Journalist gewesen, der mit Viktor Orban diese Reisen gemacht hat, zuerst nach Kiew und dann nach Moskau. Ist ja interessant, wir kommen vielleicht noch drauf, dass die Schweizer Medien, haben natürlich nur geschrieben, Köppel in Moskau. Weil das ist natürlich das Bild, das man haben will. Köppel da, der Putin-Versteher und all diese jämmerliche Moralisierung, die da leider stattfindet, dieser Etikettenfimmel und dieser Etikettenschwindel, den wir da haben. Das andere haben sie da mehr oder weniger ausgeblendet. Auf jeden Fall, also bin ich da in einer sicherlich speziellen Situation hineingekommen, aber es waren ja sehr viele andere Journalisten da. Und da bist du nicht, da bist du überhaupt nicht speziell beaufsichtigt worden oder begutachtet. Es war einfach klar, da gibt es zuerst einen Empfang, da kommt ein Handshake, Putin und Orban mit ihren Außenministern, Sicherheitsberatern übersetzen, stellen sie sich hin, überall die großen Statuen, Katharina der Große, Peter der Große, Nikolaus der Erste und Alexander der Zweite, da merkt man natürlich, das ist der Resonanzkörper der russischen Geschichte, der da auch inszeniert wird natürlich, da soll der Gast auch etwas in Ehrfurcht erstarren und du bist da der Winzling in diesen riesigen Sälen, so bin ich mir vorgekommen. Und dann gibt es ein Handshake, dann gehst du mit den Journalisten eben in dieses Pressezentrum, auch sehr locker, was wie bei uns, also da kannst du mit allen reden. Ich dachte, interessant, erzählen wir dann vielleicht noch, wie die russischen Journalisten auf einen begegnet sind. Also ich habe sehr eine offene Atmosphäre erlebt, übrigens auch in Kiew. Also dort habe ich ja mit dem Außenminister Kuleba gesprochen von Zelensky, auch mit dem Pressebeauftragten, Pressechef, Medienchef von Zelensky. Also da sind wir dran, da versuche ich ein Interview natürlich auch zu bekommen, einmal mit Herrn Zelensky. Sehr interessant, auch eine offene Atmosphäre. Allerdings in der Ukraine im Vergleich ist klar, da ist die Politik entschieden mehr unter Stress. Also da hat mir Zelensky schon den Eindruck eines Mannes gemacht, der verständlich eine Art Bleiplatte herumschleppt. Also das ist natürlich klar, Russland ist ein so riesiges Land. Die sind natürlich in dem Sinn überlegen da. Das verwundert ja keinen. Höchstens die, die immer noch glauben, man könne militärisch eine Atommacht mit 6500 Sprengköpfen besiegen. Also ich glaube, da muss man nicht, du hast ja Militär gemacht, ich weiß nicht, wie man mit dem militärischen Erfolg gegen eine solche Macht überhaupt herbeiführen möchte. Da musst du, glaube ich, schon ein ziemlich ambitioniertes Vorstellungsvermögen haben. Also kurzum, eine Atmosphäre, die für mich auch von fast aufreizender Normalität war.
Wie hast du Putin erlebt?
Ja, also man sind ja beide, man sieht sie zuerst, ich habe gar nicht gemerkt, dass er in den Raum gekommen ist, bei diesem ersten Empfangsballett eben mit dem Katharina der Großen und so. Die Medienkonferenz hat dann in einer noch größeren Halle, in dieser Säulenhalle stattgefunden. Diese Halle, wo sie auch während des Kriegs da empfangen haben, den Nationalen Sicherheitsrat und so. Also am Anfang waren wir eben mit ein paar Kameraleuten, warteten wir in dieser ersten Empfangsräumlichkeit. Und dann kam zuerst der Peskov, der Medienmann, dann kam der Lavrov. Und plötzlich, ich habe gar nicht gemerkt, durch welche Türe, stand Putin und Orban standen drin. Dann haben sie einen Handshake gemacht, saßen sie ab, höflicher Wortwechsel. Wenige Minuten sind sie dann verschwunden. absolute Business-Atmosphäre. Also überhaupt kein Theater, irgendwie kein Trara, kein Tamtam. Putin macht ja den Eindruck, ich sage immer, jeder Politiker ist ja auch ein Schauspieler. Das ist ja ein Schauspiel der Macht. Jeder macht das, es ist klar, jeder hat seine Methode. Putin ist jetzt kein raumfüllender Charismatiker. Also wenn der reinkommt, hast du nicht das Gefühl, dass die Luft irgendwie gefroren ist oder die Zeit stillsteht. Der kommt rein, der wirkt wie so, ja, ein Businessmensch, also so ein Verwaltungsratspräsident. Der sagt so, jetzt hopp, wo ist da, wo geht's weiter, was sind da, was ist das Thema, worüber reden wir hier, was läuft, seid ihr vorbereitet? Also so geschäftsmäßig. Mhm. Das ist nicht so mit Tamtam und Pomp und so weiter. Er redet sehr leise, man versteht ihn fast gar nicht. Das heißt, seine Show ist eigentlich die Stille, ist die Ruhe, oder? Er versucht natürlich in diesen Räumen, durch diesen Flüsterton, natürlich auch wieder die Macht zu inszenieren. Also solche Gedanken hatte ich da. Das war dann ganz stark vielleicht an der Schlusspredigtkonferenz. Aber dazwischen, nach dieser kurzen Begrüßung und dem ersten Eindruck, ist man dann in dem Medienzentrum, wurden wir da runtergeführt durch irgendwelche Labyrinthgänge, landeten wir da so in einem Nebenschlauch da sozusagen in diesem Gebäude, das eigentlich eher klein wirkte, aber irgendwie doch weitläufig war. Und dann war da eine Medienkonferenz mit einem Buffet, also nicht Medienkonferenz, ein Medienraum, ein Medienzentrum mit Buffet, Bildschirmen, vollgepfercht mit Leuten, mit denen ich mich natürlich unterhalten habe.
Und wie, mir ist einfach aufgefallen, was wir über Zelensky gesprochen haben, wo du gesagt hast, an der Medienkonferenz macht er diese Grußformel Slava Ukraini, ja, ja. Und alle machen quasi im Kanon mit Ukraini Slava. Wie reagiert die Atmosphäre, wie reagieren die Journalisten, sein Betreuerstaff, wenn da der Putin reinkommt, wenn er spricht, ist das ein Knistern in der Luft?
Nicht groß eigentlich, also sie sind sehr, da gibt es auch so die Star-Journalisten, die stehen dann in der ersten Reihe. Da merkst du gleich, wenn dann der Peskov reinkommt, der redet dann mit dem einen, redet der persönlich, macht er ein paar Jokes, dann siehst du, das ist sozusagen das Alpha-Tier in der Journalistengruppe, da gibt es eine andere, völlig unterschiedliche Gruppe. Und als wir da eben in diesem Medienzentrum waren, war für mich spannend, also da habe ich mich länger unterhalten mit einem, der für ein Wirtschaftsmagazin arbeitet, das hat früher kooperiert mit dem Wall Street Journal. Dann ist das aber verboten worden. Die haben ja Gesetze gemacht, dass die Ausländer keine Medienbeteiligung mehr haben dürfen. Dann hätten sie keine Kooperation mehr gehabt. Dann war noch von Russia, RT heißt sie heute, Russia Today 2, ein Kriegsberichterstatter aus dem Donbass und ein Hauptstadtreporter. Ich habe noch zwei Engländer getroffen, die da als Korrespondenten arbeiten, BBC und Sky News. Und das war interessant. Ich habe da natürlich gefragt, hier die Journalisten etwas naiv oder banal gefragt, ja, ist jetzt eigentlich Russland eine Diktatur? Wie seht ihr das? Mhm. Und dann hat mir einer gesagt, ja, selbstverständlich sind wir eine Diktatur. Hat alle gelacht und so. Wir sind alles Gefangene, oder? Hat das ein bisschen Witze gemacht, oder? Über diese Frage. Und dann hat er gesagt, ja, also, er wollte einfach Folgendes sagen. Er habe sich das Fernsehduell Trump-Biden angeschaut. Und wenn das quasi die beste Demokratie der Welt sei, wo am Schluss Joe Biden gegen Donald Trump ein Fernsehduell mache, dann sei, was immer die Staatsform von Russland, also was die bezeichnet werden könnte, dann seien sie also froh, dass sie keinen Biden an der Spitze ihres Staates hätten. Oder man hat dann so gescherzt. Die Engländer haben das natürlich dann schon relativiert und gesagt, nein, nein, es gibt hier ganz klare rote Linien. Also wenn das einer überschreitet, und das wisse jeder im Raum, dann ist fertig. Also dann landest du in der Hölle, wenn du...
Haben Sie da auch ein Beispiel genannt? Zum Beispiel eine rote,
ja, was ist nein, da? Einer hat nicht gesagt konkret, welche rote Linie, hätte ihn vielleicht nachfragen sollen. Er hat mir einfach gesagt, er kenne Journalisten, die sind in der fadenscheinigsten Vorwand, seien die einfach ins Gefängnis geworfen worden. Und das sei also schon, da habe Putin die Schrauben natürlich noch einmal schwer brutal angezogen, seit dem Einmarsch in der Ukraine. Die russischen Journalisten haben das eher etwas weniger natürlich drastisch dargestellt. Einer war ganz interessant, der erzählte mir, der auch bekannter TV-Kommentator, er sei in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgewachsen. Und seine Eltern leben in den USA, Russen. Die sind tätig gewesen als Fernsehjournalisten für das russische TV, als Korrespondenten und haben sich jetzt einbürgern lassen. Der sei da seine ganze Kindheit, bis etwa Mitte 20 sei er in den USA gewesen. Aber dann habe es ihm irgendwann nicht mehr gefallen und er sei zurück nach Russland. Und ich habe es nicht so schlecht gefunden in den USA. Ihm gefällt es jetzt entschieden besser in Moskau. Ich habe Mühe gehabt mit dieser Political Correctness, mit den woken Unis. Und das permanente Russland-Bashing sei ihm auch auf die Nerven gegangen, sei wieder zurück. Mhm. Mit dem habe ich lange mich unterhalten. Und ein Bedauern, also das, ja, schade, oder? Ja, es sei schon irgendwie traurig, dass man da sich jetzt so auseinandergelebt habe und dass der Westen sich entschieden habe, so wird das formuliert, dass der Westen sich entschieden habe, sich Russland zum Feind zu machen, das sei eigentlich nicht gut. Aber es sei jetzt für sie auch nicht so schlimm, weil sie hätten ja auch noch Freunde in Asien, mit denen sie sich abgeben könnten.
Und wie denken solche Journalisten über diesen Krieg, der da stattfindet? Ich meine, klischeehaft könnte man ja sagen, vom Westen her betrachtet, die denken oder schreiben von einer militärischen Spezialoperation, die reden nicht mal mehr von Krieg. Wie denken die offen gefragt über diesen
Krieg? Also wir haben da nicht so intensiv dann über das gesprochen. Ich habe die ein bisschen ausgefragt, wie das Leben ist. Und diese Dimension, wie sie den Krieg genau analysieren, ich meine, die kannten mich jetzt auch nicht, oder? Da kommt eigentlich dieser Westler. Sie haben mir dann gesagt, sie seien ja nicht befugt, für ihre Firmen zu sprechen, also sie müssen sich da auch an die, also das ist alles off the record und so, oder? Das ist wie bei uns einem Konzern. Du kannst irgendeinen Springer-Journalisten oder irgendwo, kannst du nicht einfach ein Interview mit dem machen, also das... Sie sind da sicher etwas vorsichtig gewesen. Ich bin dann nicht ganz so intensiv in diese Diskussion mit denen eingestiegen. Mich haben etwas die Arbeitsbedingungen interessiert und etwas eben die Erlebnisse, die sie hatten. Ja, und danach ging es dann weiter mit der Medienkonferenz von Putin. Ich beschreibe das dann alles, auch etwas in der Zeitung. Muss aufpassen, darf ja nicht alles verraten, sonst lesen die Leute den Artikel nicht mehr.
Interessant finde ich auch, dass du mit Peskov gesprochen hast. Weil der ist ja eigentlich der oberste Chef der Journalistenkastei da, oder der oberste Aufseher.
Der Pressechef.
Ja, genau. Ja. Was sagt der? Was ist so?
Der sagt nicht viel. Er ist freundlich, schaut dich an, ist natürlich ein absoluter Profi. Halten. Das sind Minister eines Landes mit 11 Zeitzonen. Das ist ein bisschen eine andere Stratosphäre als die Schweiz. Und das merkst du schon. Das sind natürlich Politiker, die auch mit einem sehr, sehr großen Selbstvertrauen da auftreten. Peskov nicht. Also hat mir dann seine E-Mail-Adresse gegeben. So, also kein Problem. Dann melden Sie sich. Kein Problem. Können wir mal abmachen, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Wenn wir uns mal unterhalten. Also in dem Sinn unkompliziert. Aber ich war vielleicht auch etwas der Exot mit denen. Aber wir haben ja nicht sehr intensiv gesprochen. Also das ist also nicht viel weiter als Smalltalk gegangen.
Und mit Lavrov? Was hattest du für einen Eindruck von ihm?
Gut, ich meine, ich beobachte natürlich ihn schon lange. Ich hätte ihn ja um ein Haar getroffen, 2005 oder 2006. Da war er schon Außenminister damals. Aber er war dann wegen einer Sitzung verhindert. Und da habe ich damals ein größeres Interview gemacht mit seinem Stellvertreter im Außenministerium Russlands. Lavrov war dort eigentlich dabei. Ich kann nur abstellen auf Aussagen, die ich auch gehört habe von Schweizer Diplomaten im Bundeshaus, als ich noch Nationalrat war. Die waren alle natürlich voller Respekt für Lavrov. Haben gesagt, das ist schon einer der ganz intelligenten Diplomaten, altgedient, sehr kultiviert. Ist ja auch ein sehr westlich orientierter Mann letztlich. Also das ist auch so eine Tragödie, dass... Oder den hat man ja kürzlich mal bei einem irgendetwas-Meeting, als die Russen noch eingeladen waren, gesehen, wie er auf dem Balkon eines Hotels mit Shorts saß und einem T-Shirt Basquiat, dem Maler. Also eine Person, der könnte jetzt auch irgendwo in Kalifornien als Amerikaner durchgehen. Oder? Und das zeigt einfach, dass hier eben dieses Verhältnis eigentlich von Russland und dem Westen ist irgendwie ausgerenkt. Und ich kann schon verstehen, dass man sich empört, oder, über den Krieg und dass man sagt, das geht doch nicht, dass Putin da einfach einmarschiert. Was mich da stört an dieser ganzen Rhetorik ist natürlich, man tut jetzt so, als sei quasi Putin der erste Präsident in der Geschichte der Menschheit, der erste Politiker in der Geschichte der Menschheit, der mit einer Armee eine Grenze überschreitet. Also richtig verstehen, ich rechtfertige das nicht. Das ist ja heute auch diese Unsitte, dass wenn man ein bisschen sachlicher über ein Thema redet, sie wollen diesen himmeltraurigen Kriegsverbrecher rechtfertigen, sie sind der Putin-Versteher. All dieser Nonsens, ich meine, das zeigt ja, was für eine kranke Gesprächsatmosphäre wir haben. Nein, es ist eben so, dass dass dieser Krieg so fürchterlich, dass er ist, es bringt nichts, wenn man sich jetzt einfach noch jahrelang gegenseitig den Schlötterling anhängt und sagt, das ist aber der ganz Böse, das ist ja so tiefschwarz, das ist der neue Hitler, das ist der neue Genghis Khan, das ist der neue Erzteufel. Was bringt das? Mhm. Das bringt nichts. Täglich sterben die Menschen. Und wenn du denn die Russen nicht militärisch wegfegen kannst, wenn das dein Ziel ist, ja, dann musst du dir überlegen, was ist der Plan B? Mhm. Aber ich habe den Eindruck, bei uns gibt es gar keinen Plan B, es gibt einfach nur einen Plan A, aber der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht mit dem Resultat, dass die Ukrainer sterben. Und wenn dann behauptet wird, ja, die Ukrainer müssen das selber entscheiden. Ich meine, die Ukrainer entscheiden nicht einmal, wie sie ihre Waffen einsetzen dürfen. Ich frage mich, wie unabhängig ist überhaupt die Regierung in Kiew, selber etwas zu entscheiden? Derweil sterben die Leute. Jetzt kann man sagen, geht uns alles nichts an, ist uns egal. Stimmt, wir müssen nicht angegriffen hier. Wir können uns auch in der Schweiz sowieso auf den Standpunkt der Neutralität stellen. Aber wenn man sich schon engagiert in dieser Diskussion, fällt mir auf, dass die Maßstäbe verloren sind. Bei aller Verurteilung, ich habe das auch verurteilt, diesen Einmarsch von Anfang an, ich habe das als Überfall bezeichnet, gesagt, das ist nicht richtig. Aber du darfst doch deshalb nicht ausblenden, dass dieser Krieg eine Vorgeschichte hat und dieses Propagandabild, dieses Mickey-Maus-Bild von Schwarz und Weiß, das wird doch dieser komplexen Realität überhaupt nicht gerecht. Und ich fühlte mich irgendwo bestätigt in dieser Empfindung einer Tragödie. Also ich sage, für mich ist das eine Tragödie. Natürlich für die Ukraine zuallererst. Mir tut auch Zelensky leid. Ich meine, Zelensky, ein erfolgreicher Schauspieler, ein Comedian, ein Superstar, der angetreten ist, ich mache Frieden mit Putin, ich mache Frieden mit den Russen. Ja, irgendwie ist das nicht auf das hinausgelaufen. Den haben sie vermutlich gestoppt, diese Rechtsextremen, die da eben auch in diesen Regierungszirkeln unterwegs sind in der Ukraine. Aber ich meine, der Mann hatte doch ein fantastisches Leben und jetzt ist er quasi in dieser fürchterlichen Situation angekommen. Unnötig. Das ist der unnötigste und überflüssigste Krieg. Und anstatt darauf zu beharren, das sind die Bösen, wir sind die Guten, das ist das falsche Denken. Darum eben auch so wichtig, dass ein Viktor Orban meines Erachtens diese Brandmauer, die man da um Russland herumzuziehen versucht, dass er die durchbricht als prominenter, umstrittener, aber das heißt eben auch geschätzter und respektierter Politiker. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Woche jetzt gewesen, auch im Dienste Europas. Wir titeln hier auch Viktor Orban Frieden für Europa. Die müssten ihm Danke sagen in der EU, aber diese sterilen Bürokraten haben nichts Besseres zu tun, als sich da an ihm die Schuhe abzuputzen, als zu meckern, was er zeigt, was für eine himmeltraurige Qualität von Politikern wir da in Brüssel haben.
Ich will nicht deinen ganzen Artikel vorwegnehmen, aber mich interessiert schon, interessant ist ja, dass du hautnah bei Viktor Orban dabei warst. Sowohl nach dem Gespräch mit Zelensky, als auch nach dem Gespräch mit Putin. Hast du oder sieht er irgendeinen gemeinsamen Nenner, einen Nährboden für einen allfälligen Frieden? Was hat er herausgefunden nach diesen beiden Reisen?
Also das schreibe ich natürlich alles in meinem Artikel morgen, auch noch in dem Leitartikel werde ich das etwas ergründen. Aber sagen wir es mal so, ohne alles hier preiszugeben, sozusagen Spoiler-Alarm. Orban ist mit der Mission gegangen, ich will herausfinden, wo die Leute stehen. Ich verhandle nicht, es wurde ihm unterstellt, er verhandle, er wolle verhandeln, Mandatsüberschreitung oder Kompetenzmissbrauch. Er hat das gar nie gesagt. Er hat gesagt, nein, ich verhandle gar nicht, ich frage nur. Sein Ziel ist ja Waffenstillstand. Er möchte zuerst einen Waffenstillstand einfrieren und dann sollen da die Streithähne verhandeln oder die Unterhändler, die sollen sich einigen. Aber er hat gesagt, wenn wir zuerst mit den Friedensverhandlungen kommen, also wenn wir zuerst so quasi eine Basis für einen Frieden haben, also ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, und sagt, dann wird das Sterben noch ewig weitergehen, bis einer nicht mehr aufsteht. Und das wird voraussichtlich nicht Russland sein, das nicht mehr aufsteht, sondern das wird die Ukraine nicht mehr sein. Und das ist die Verantwortung, die auch der Westen hat. Ich meine, will man sich beteiligen an der permanenten Waffenbelieferung, Waffenbestreuung der Ukraine, im Wissen, dass jede Woche Hunderte, zum Teil Tausende von Ukrainern sterben? Während wir reden, jetzt sterben sie. Und je mehr wir da Waffen hineinpumpen, desto mehr geht das Sterben weiter. Jetzt kann man sagen, das müssen wir machen, weil man muss diese Russen vertreiben. Müssen sie aus der Krim raushauen, müssen sie überall raushauen. Ich sage, viel Vergnügen. Also das ist für mich militärischer Laie, nach allem, was wir diskutieren, auch mit unseren Experten. Also ich glaube, das ist ein sehr unrealistisches Szenario. Und deshalb, wie nahe sind wir dem Waffenstillstand jetzt nach dieser Woche? Da gibt es schon noch große Differenzen. Und sie sind genau diametral. Also Zelensky sagt, ein Waffenstillstand hilft Russland. Ich habe mich dann gefragt, warum? Warum hilft ein Waffenstillstand Russland? Weil beim letzten Waffenstillstand, Minsker Abkommen, das hat ja nur den Ukrainern geholfen. Die haben einfach dann aufgerüstet mit der NATO und die Amerikaner haben da massiv Material hineingeschoben. Putin sagt, ein Waffenstillstand hilft nur den Ukrainern. Das war beim letzten Mal der Fall. Also nach dem Minsker Abkommen, das wird auch nie berücksichtigt. Mhm. Roman, nach den Abkommen von Minsk, das ist dieser Friedensvertrag, dieser Krieg dauert ja nicht seit 2022. Fängt ja die Irreführung schon an. Diesen Krieg in der Ukraine haben wir seit 2014. Und 2015 haben sie dieses Minsker Abkommen geschlossen. Ab 16 gab es 1 und 2 zur Beilegung des Konflikts. Da haben sich ja diese Ostgebiete abgetrennt. Also wollten sich lösen, sagen, wir machen da nicht mit bei diesem NATO- und Westkurs. Und dann war ja Putin sehr erfolgreich mit seinen Truppen. Dann hat man gesagt, stopp, okay, nimm es zurück. Und was ist dann passiert? Nach diesen Abkommen hat Putin seine Rüstungsausgaben gesenkt. Das muss man sich mal vorstellen. Also nicht das Rüstungsbudget hochgefahren, wie eine imperialistische, aggressive Macht das ganz sicher getan hätte und wie sie es auch getan haben in der Vergangenheit. Er hat sie zurückgefahren. Das wird bei uns gar nicht geschrieben. Das heißt, er hat das erlebt so. Waffenstillstand, ich fahre die Rüstungsausgaben herunter. Was passiert in der Ukraine? Sie rüsten sie auf. Und deshalb hat der Orban gesagt, also für uns ist das nicht unbedingt der Weg. Wie hat Orban auf das reagiert? Was ist dann seine nächste Trumpfkarte? Da muss ich auf die Zeitung verweisen.
Was mich auch noch interessiert ist, das muss eine unglaubliche Drucksituation für Viktor Orban gewesen sein. Wie hast du diesen Mann erlebt, der sich eigentlich gegen alle Widerstände aufmacht nach Kiew, aufmacht nach Moskau, jetzt auch noch in Washington gewesen ist, in Peking gewesen ist? Wie hat er diese Drucksituation, wie ist er damit umgegangen? Was hast du da vielleicht herausgefunden, wie man sowas bewältigt?
Also Orban ist ein Kämpfertyp und er ist ein Energiebündel. Also der Mann hat jetzt also wirklich Power. Der merkst du, der geht immer voraus. Der ist ja ein Jahrgang 63, ist 2 Jahre älter als ich. Ist etwas korpulenter, war früher Spitzensportler, gärtenschlanker Spitzenfußballer. Das ist eine Maschine. Also der ist wirklich voll dran. Ich habe den nie bedrückt erlebt. Vielleicht nach dem Meeting in Kiew. Aber das war natürlich ganz lange Autofahrt. Da waren alle natürlich todmüde. Da war er vielleicht etwas so in einem Energiebäse, in einem Energietal nach dem Meeting mit Zelensky. Und man hat gemerkt, eher frostige Atmosphäre zwischen den beiden. Allerdings Zelensky tags darauf schon mit dem Angebot, Friedensgespräche weiterführen, diesmal mit Russland. Also völlige Kehrtwende gegenüber Birkenstock. Vielleicht schon der erste Effekt von Orban. Also ich habe aber gestaunt, wie der da Gas gibt. Und eben also wirklich auf hohem Rhythmus. Da wird er nicht herumgebummelt und herumgeschlendert. Auch wenn wir haben Interviews gemacht, dazwischen hat er mit seinen Leuten gesprochen, dann hat er etwas gelesen. Ich habe den nie schlafen gesehen im Flieger. Der war immer voll dran. Also er ist eine sehr energiegeladene Person und eine sehr, Zuversicht ausstrahlende Person. Man merkt, das ist einer, der mit sich im Reinen ist. Der steht auf dem Boden seiner christlichen Überzeugungen, seiner konservativen Überzeugungen. Diese Kritik wird ihn vermutlich schon irgendwo auch stören, tief in sich drin, aber das würde man ihm nicht anmerken. Und er hat auch immer so einen Schalk drauf. Er ist immer so etwas humorvoll und bereit, eigentlich auch die amüsierten oder die amüsanten Aspekte einer Situation zu sehen, vielleicht die Absurdität einer Situation auch zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, er ist ein humorvoller Mensch. Und wenn du Humor hast, dann geht es ja sowieso immer leichter.
Kritik ist ja auch dir entgegengebraust, ein eisiger Wind sozusagen. Was war das große Missverständnis der Medien vielleicht jetzt auch über deine Reise?
Für mich ist das einfach alles, das ist wirklich ein peinliches steriles Gemecker, was man da zum Teil gesehen hat. Also wenn ich finde, dass einer von einer Unangemessenheit, und zwar nicht jetzt mir gegenüber, ist ja klar, dass die nicht applaudieren, wenn da einer von der Weltwoche da plötzlich mitten in diesem ungarischen Friedenstross in Kiew, im Kreml und so weiter auftaucht, das ist ja, da würden wir vielleicht auch sozusagen aus Gründen der beruflichen Konkurrenz, würden wir vielleicht nicht unbedingt Applaus spenden, wobei ich muss einfach sagen, in der Weltwoche, wir loben ja auch andere Zeitungen, immer wieder, auch in unserer Medienkolumne, habe ich jetzt noch selten erlebt, dass wir gelobt werden von irgendeiner anderen Zeitung, aber ist auch nicht so schlimm. Also das zeigt ja, dass sie dich ernst nehmen, oder? Wenn sie anfangen, dich anzugreifen, wenn sie dich nur noch loben, das klingt ja dann schon fast wie ein Nachruf, also da musst du aufpassen. Und ja, das, ich, für mich war einfach erhellend, entlarvend, diese, ja, diese sterile Verbissenheit, dieses weltfremde, bürokratische Gemäkel und Gemecker. Ja, aber der hat doch nach Paragraph 2,357, jo, und das bringt gar nichts, wenn der gar nicht einbilden, das ist ein Ego-Projekt, der geht da zur persönlichen Bereicherung. Ich meine, diese Arroganz, Roman, diese Stubenhocker, die das da schreiben, aus ihren geheizten Büros, während einer da draußen stundenlang sich tatsächlich von einem Schauplatz zum anderen bewegt, mit den Leuten über Frieden redet und der Zynismus da, all diese Gutmenschen, die ja sonst immer ihre Betroffenheit an die ganz große Glocke hängen, oh, dieser Krieg und die Armen und wir müssen doch Empathie und das geht doch nicht und diese Herzlosigkeit. Ich meine, was ist denn das für eine Herzlosigkeit? In was für einer Geländekammer des Wahnsinns sind wir gelandet, wenn die Journalisten sich zynisch darüber lustig machen, während Menschen in Europa sterben, dass jemand hier, ganz konkret, nicht einfach da an einem Aperitif in Brüssel, im halbbetrunkenen Zustand, durch die Gegend schwankend, wie es ja auch schon gegeben hat, auf den Führungsetagen von Brüssel, der konkret etwas macht. Also für mich haben hier also die Medien ihre Überforderung mit dieser Situation und auch ihre ganze Verklemmtheit und ihre moralische Scheinheiligkeit in dieser Situation, also wirklich gewissermaßen zur Kenntlichkeit entstellt, ausgebreitet. Jeder, der das sehen will, kann es sehen. Aber auch da, wir wollen nicht Moralisten sein. Manchmal bist du eben überfordert. Und die Medien sind auf der falschen Schiene in diesem Krieg, weil sie sich natürlich völlig einseitig in diese Propagandamühle haben einspannen lassen. Und wenn plötzlich so etwas passiert, stelle ich mir vor, wirft das einfach sehr viele von der Schiene. Politiker, Medien, da kannst du nicht erwarten, dass sie sofort das Fähnchen umhängen. Und das ist vielleicht der eigentliche Erfolg dieser historischen Mission, dass er einen Samen pflanzen konnte, eine Idee, eine Knospe des Friedens. Und du wirst sehen, das wird es nicht mehr wegbringen. Du bringst den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Das wird die Medien auch verändern. Das wird zu einer Entkrampfung führen. Und wenn Zelensky, stellen wir uns das mal vor, wenn Zelensky sagt, vielleicht wirklich nicht die dümmste Idee von Orban, dass ich noch vor den US-Wahlen die Kollegen da hinter ihrer Brandmauer in Brüssel hervorlocken könnte, um mit Putin einen Kompromiss zu machen. Wenn sie das schaffen, vor den Amerikanern, weil wenn die Amerikaner kommen, ist Europa und Zelensky auf der Seitenlinie, dann haben sie gar nichts mehr zu sagen. Dann hätten wir innerhalb von wenigen Monaten hier vielleicht einen Waffenstillstand. Und diese Frage, wo man jetzt im Krieg in der Frage des Friedens steht, reden sie nur vom Frieden, aber liefern nur Waffen. Was heißt eigentlich Frieden? Diese Frage kann man jetzt nicht mehr so leicht ausweichen nach dieser orbanschen Marathonmission.
Letzte Frage an dich. Was hast du jetzt auf dieser Reise oder auf diesen Reisen über Krieg und Frieden gelernt?
Über Krieg nicht sehr viel, weil der Krieg auf eine fast schon provozierende Art und Weise abwesend war, was man ja auch schon wieder als pervers eigentlich empfinden kann. Orban hat immer wieder daran erinnert, Freunde, da draußen ist Krieg. Auch wenn wir jetzt da in unserer Supermaschine herumfliegen, es sterben Leute, können wir nicht einfach zurücklehnen. Und ich bin jetzt der EU-Ratspräsident. Klar, ich könnte sagen, das ist eine Güppli-Veranstaltung in Brüssel und ein bisschen schöne Sitzungen abhalten. Aber er hat gesagt, nein, ich benutze dieses Amt, um hier für den Frieden zu arbeiten. Was sind das für himmeltraurige Kritiker, die sich daran die Schuhe abputzen? Also über den Krieg hast du wenig mitbekommen. Und in Kiew war es ja ganz extrem. Also das, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich hatte zuerst das Gefühl, das ist wie so eine Theaterbühne, die hergerichtet ist, um den Leuten eigentlich ein intaktes Leben vorzuspiegeln. Obwohl, wie wir ja lesen, die Ukraine in einem existenziellen Selbstbehauptungskampf sein soll. Blut, Schweiß und Tränen, da würde ich eigentlich eine totale Mobilmachung erwarten, wenn es ja ums Ganze geht, wie man bei uns immer schreibt. Aber wenn du dort bist, hast du nicht das Gefühl, dass dieses Land sich irgendwo existenziell bedroht fühlt oder die Leute. Jetzt ist es ja interessant, jetzt hat es diesen Angriff gegeben auf das Kinderspital. Da muss ich jetzt auch wieder sagen, um vielleicht wieder Zeter und Mordio auszulösen und helles Entsetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen so dumm sind, am Tag eines NATO-Gipfels ein Kinderspital anzugreifen, um diese Bilder sozusagen als Bestätigung aller propagandistischen und vielleicht auch zum Teil nicht nur unwahren Beschreibungen zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich traue einfach allem und wir haben keine unabhängigen Informationen mehr. Aber als ich dort war, hat man nichts vom Krieg gemerkt. Und ich habe dann einen gefragt, habe gesagt, ja gibt es denn hier keinen Luftalarme, gibt es keine Bombenalarme? Das ist einer, der lebt dort, hat gesagt, doch. Das gibt es immer noch. Das ist ja wann? Also, wie oft muss man sich das vorstellen? Ja, das gibt es oft. Also, zum letzten Mal gestern um 4 Uhr. Ich sage, Montag um 4 Uhr. Ja, genau, Montag um 4 Uhr. Ja, was passiert dann? Steht die Stadt still? Nein, geht alles weiter wie vorher. Ich sage, was meinen Sie weiter wie vorher? Ja, der Verkehr fährt und die Leute laufen und so. Ja, aber die müssen das in Sicherheit bringen. Nein, da bringt sich niemand in Sicherheit. Ich sage, ja, warum nicht? Gar keine Angst. Ja, wieso haben Sie keine Angst? Ja, die Leute wissen ja, dass Putin nicht die Zivilbevölkerung angreift, sondern schlimm genug die Energieinfrastrukturen, die kriegswichtigen Infrastrukturen, Energie und Militär. Und das finde ich auch wieder interessant. Ich meine, vielleicht hat er mir einen Unsinn erzählt, aber ich habe keinen Grund, dem nicht zu glauben. Das ist auch wieder so eine Facette, die man aufschnappt, und die einfach diese Bilder verstört und durcheinander bringt, die hier kommen. Wir haben doch, zwar nicht wir beide, aber mit dem Erik, haben wir doch mal im Ebneter ein Interview gemacht mit Peter Maurer, dem damaligen IKRK-Präsidenten. Er ist gerade zurückgekommen aus Mariupol, aus dieser hart umkämpften Stadt in der Ukraine. Und er hat hier im Interview offen gesagt, er staune, wenn er die Zeitungen in der Schweiz lese, das Bild, das sie von diesem Krieg bringen, entspricht nicht dem Bild des Krieges, das er erlebe mit dem IKRK, wenn er in der Ukraine sei. Und das ist interessant, diesen Satz hat keine Schweizer Zeitung aufgenommen. Da habe ich gemerkt, aha, ja, denen geht es ja gar nicht darum, herauszufinden, was ist. Die haben einfach ihre Sichtweise, die ziehen sie durch. Und das, was nicht reinpasst, das lassen sie weg. Und das ist, glaube ich, das, was wir auf keinen Fall bei der Weltwoche tun dürfen. Auch meine Sicht kann ja falsch sein. Da kann ja der Wunsch auch Vater des Gedankens sein. Ich kann mich ja fürchterlich irren. Jeder Mensch irrt sich. Aber ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir, und wir müssen das vielleicht noch mehr machen, ganz unterschiedliche Perspektiven und Positionen hier hineinbringen, damit dem Leser diese betrügerische Illusion genommen wird, als gäbe es da einfach eine Wahrheit zu diesem Krieg. Also du hast mich gefragt, was habe ich über Krieg und Frieden gelernt, würde ich sagen. Nie wird so viel gelogen wie im Krieg. Nie muss man bescheidener sein mit dem, was man glaubt zu wissen, als im Krieg. Und drittens, der Frieden ist eine ganz anstrengende Sache. Der Frieden ist ein Marathonlauf. Und die über Frieden reden, das sind oft gar nicht die, die den Frieden wollen. Und das zeigt sich daran, wie eben die über den Frieden reden, über einen sprechen, der dann tatsächlich den Frieden hinkriegen will. Ja, wieso kritisieren Sie jetzt den Orbán, wenn Sie doch alle für den Frieden sind? Wenn Ihnen alle die Ukraine so leid tut? Wenn Sie das Sterben beenden möchten? Ja, wieso kritisieren Sie dann? Alle diese empfindsamen Journalisten, all diese Gutmenschen mit ihrem absolut weltmeisterlichen Einfühlungsvermögen. Könnte es sein, dass da vielleicht eine scherbelnde Scheinheiligkeit dröhnend, scherbend, alles übertönt, also nichts glauben, selber schauen und immer das Visier offen halten für andere Meinungen. Das ist die entscheidende Erkenntnis, die ich da gewonnen oder vielleicht auch bestätigt bekam.
Meine Erkenntnis ist jetzt, dass man umso mehr deinen Bericht lesen muss in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche. Das empfehlen wir Ihnen wärmstens. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Halt sie nochmals in die Kamera vielleicht.
Mit ein paar Impressionen hier von den Reisen.
Ja, genau. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit dir. Danke, Roger, für die Ausführungen von deinen Erlebnissen. Abonnieren Sie die Weltwoche selbstverständlich und sind Sie das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Danke vielmals, Roman. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Und eben nicht verpassen, morgen im Blatt die Schilderungen auch in schriftlicher Form.